Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Kunststoffdialogs. Mein Name ist Florian Streifen, ich bin Redakteur beim Fachmagazin Kunststoffe und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem ganz zentralen Thema für die Branche und zwar dem Recycling. Ich denke, wie wichtig das Recycling von Kunststoffabfällen ist, darüber herrscht mittlerweile weitgehend Einigkeit. Die Umsetzung ist aber oft nicht ganz einfach und mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Und ein Aspekt, der dabei bisher noch nicht so viel beleuchtet wurde, meines Erachtens, ist das Recycling von vernetzten Kunststoffen. Für die Vernetzung existieren ja verschiedene Verfahren. Eins davon ist etwa die Strahlenvernetzung. Und gerade darüber, über das Recycling von strahlenvernetzten Kunststoffen, wieso das so schwierig ist und eine Möglichkeit, mit der sich das umsetzen lässt, werden wir heute in dieser Folge mit unseren beiden Gästen sprechen. Ich bin nicht allein, sondern ich habe mir fachliche Unterstützung zum Recycling mitgebracht. Schön, dass du da bist, Melanie.
Hallo Florian, danke für die Einführung. Genau, für mich Podcast-Premiere tatsächlich. Bin wie du ebenfalls bei der Kunststoffe-Redakteurin und betreue unter anderem das Thema Recycling. Aber es ist ja kein Monolog zwischen uns beiden, sondern du hast ja schon erwähnt, wir haben ebenfalls zwei Gäste heute und ich werde einen vorstellen und habe mir den ausgesucht, mit dem ich eine Gemeinsamkeit im Lebenslauf habe. Udo Grabmeier hat Kunststofftechnik und Polymertechnology an der Hochschule Aalen studiert und leitete dort bis Oktober 2022 das Kunststoffverarbeitungslabor. Zurzeit ist er Prozessingenieur in der Vorentwicklung bei Webasto Roof & Components tätig und promoviert, jetzt kommt die Gemeinsamkeit, an der TU Berlin. Herzlich willkommen, Herr Grabmeier.
Ja, herzlich willkommen, Frau Erhardt und Herr Streifinger.
Schön, dass Sie da sind. Unser zweiter Gesprächspartner ist der Dirk Fischer. Schön, dass Sie da sind, Herr Fischer.
Ja, hallo. Auch ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Bevor wir starten, noch kurz ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind studierter Chemiker mit dem Schwerpunkt Polymerchemie und haben an der Universität Bielefeld promoviert zum Thema faserverstärkte Verbundkunststoffe. Und mittlerweile arbeiten Sie ja bei dem Strahlungsvernetzungsspezialisten BGS Beta Gamma Service. Sind dort seit 2015 für die Anwendungsentwicklung zuständig oder verantwortlich und seit mittlerweile 25 Jahren in der Entwicklung mit dem Schwerpunkt Polymere, Werkstoffe und die Veredelung dieser zu hochwertigen Kunststoffprodukten tätig. Schön, dass Sie da sind. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Strahlenvernetzung von Kunststoffen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer damit nicht genau weiß, was er sich darunter vorstellen soll. Herr Fischer, was ist denn Strahlenvernetzung und wie läuft das Ganze ab?
Ja, in der Tat, die Strahlenvernetzung von Kunststoffen ist sicherlich in vielen Fällen eine Nischenanwendung, allerdings mittlerweile ein sehr etabliertes Verfahren zur Veredelung von Kunststoffprodukten. Was wir hier speziell als BGS unter Strahlenvernetzung von Kunststoffen verstehen, ist die Vernetzung von Thermoplasten, insbesondere technischen Thermoplasten und Elastomeren. Und was wir uns hier insbesondere zunutze machen, ist die Anwendung hochenergetischer ionisierender Strahlung. Insbesondere für die Vernetzung von solchen Werkstoffen, der Einsatz von Beta-Strahlung oder Elektronenstrahlung.
Mhm. Ist das jetzt, lässt sich das mit jedem Polymeren machen? Also kann jeder Kunststoff strahlenvernetzt werden oder trifft das nur auf bestimmte zu?
Ja, es wäre in der Tat wirklich schön, wenn es mit jedem Kunststoff möglich wäre. Sie haben bei der Vielfalt der Kunststoffe auch alle möglichen Reaktionen, die da stattfinden können. Angefangen vom Abbau des Materials, also genau das, was wir in vielen Fällen eben nicht wollen, sondern wir möchten ja gerne in der Regel eine Eigenschaftsverbesserung erzielen. Das heißt, wir möchten den Kunststoff vernetzen. Und solche Vernetzungsreaktionen sind typischerweise nur für wenige ausgewählte Materialien möglich. Ja, und hier kommen insbesondere technische Kunststoffe in Frage, aber auch Standardkunststoffe, wie zum Beispiel Polyethylen oder bei den technischen Kunststoffen eine Vielzahl von unterschiedlichen Polyamiden.
Okay.
Und wofür kommen die strahlenvernetzten Kunststoffe dann zum Einsatz? Also in welchen Bereichen würde ich die finden?
Ja, also ich finde die eigentlich in fast allen Anwendungsbereichen des täglichen Lebens. In der Regel steht es nicht drauf, ne? Deswegen kann man es nicht unbedingt immer identifizieren, welcher Werkstoff jetzt gerade strahlenvernetzt worden ist. Aber fangen wir einfach mal an mit alltäglichen Anwendungen, die Sie unter Umständen sogar zu Hause wiederfinden. Und das ist der Einsatz in der Heizung und Sanitärtechnik, wo es um strahlenvernetzte Kunststoffrohre zum Beispiel für die Fußbodenheizung geht. Darüber hinaus finden Sie strahlenvernetzte Kunststoffe sehr stark auch in elektrischen Anwendungen als Bauteile, in der Elektronik zum Beispiel, oder aber auch im Automotive-Bereich, wo es insbesondere um den Einsatz strahlenvernetzter technischer Kunststoff geht.
Können Sie da ein bisschen noch darauf eingehen, wieso gerade dort in diesen Bereichen die Strahlenvernetzung irgendwie eingesetzt wird?
Ja, im Automotive-Bereich ist es gerade deshalb interessant, weil dort in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern auch unterschiedlichste Anforderungen gestellt werden. Zum einen geht es oft um die Chemikalienbeständigkeit. Mhm. Heute gerade bei den klassischen Antriebstechnologien noch mit vielen unterschiedlichen aggressiven Medien zu tun, wo der Kunststoff extrem widerstandsfähig und langlebig sein muss, als aber auch insbesondere eine höhere Temperaturbeständigkeit erfordern muss. Und so kann es Bauteile geben, die eben das eine oder das andere oder sogar beides erfüllen müssen. Und das finden Sie in den unterschiedlichsten Komponenten wie medienführende Systeme, Pumpen, oder Komponenten im Abgasbereich zum Beispiel wieder.
Da würde mich jetzt interessieren, wieso setzt man dann strahlenvernetzte Kunststoffe ein und nicht einfach ein anderes Material, das die Anforderungen erfüllen würde?
Ja, oft ist es so, wenn Sie dann zum anderen Material gehen würden, dann sind Sie ganz schnell bei Hochleistungskunststoffen. Mhm. Hochleistungswerkstoffe sind oft sehr teuer und stehen dann für solche Anwendungen nicht mehr in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung, sodass man dann nach preiswerteren Alternativen sucht. Und oft sind dann technische Kunststoffe mithilfe der Strahlenvernetzung die Alternative für solche Anwendungen.
Jetzt sitzen wir heute zusammen, weil die strahlenvernetzten Kunststoffe ja Probleme beim Recycling machen, so toll sie sind. Herr Grabmeier, vielleicht könnten Sie erzählen, warum sind die so schwierig? Was für Probleme machen die beim Recycling?
Ja, da muss man eigentlich ja zum einen sagen, es gibt ja die verschiedensten Recyclingarten von Kunststoffen. Der klassischste wäre, wenn wir ein Material oder ein Produkt wieder verwenden für einen Einsatzzweck. Aber da wir in einem hochtechnischen Bereich sind, sind die ja speziell dafür ausgelegt. Sprich, dann ist eine Wiederverwendung oftmals ja nicht mehr möglich wie andere Flaschen, wo wir etwas anders abfüllen können. Und bei den strahlenvernetzten Kunststoffen, wie der Herr Fischer schon sagte, sind die eben durch die energiereiche Strahlung vernetzt worden. Hier können wir die Produkte nicht mehr klassisch aufschmelzen und das bietet eben eine große Herausforderung, da wir den Kunststoff nicht mehr in eine andere Form bringen können. Wir können den Kunststoff nur in energetischer Weise verwerten, was heutzutage der Haupteinsatz eigentlich ist, dass wir den Kunststoff zu Energie umwandeln, also verbrennen, daraus wieder Wärme gewinnen und auch Strom. Aber wir möchten natürlich die Ressource Kunststoff nicht einfach verbrennen, sondern sie wiederverwerten. Und deshalb gibt es eben die Möglichkeit, es als ja, Rezyklatware wiederzuverwerten, was aber dann auch zum einen zu Problemen von Materialunverträglichkeiten führen kann. Und deshalb suchten wir nach einer Alternative, wie wir das eben nochmal besser verwerten können.
Was für Materialunverträglichkeiten wären das? Also können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, zum einen, also wir kennen das bei Multimaterialverbunden ja, dass Kunststoffe untereinander sich eben nicht ja, vertragen und wir dann eben eine schlechte Anhaftung der Rezyklatware oder des Füllstoffs in die Neuware haben. Und so kann es auch passieren, wenn ich jetzt ein anderes vernetztes Material in ein Polyethylen oder in ein PP einmische, dass eben hier keine Haftung der Rezyklatware in die Neuware besteht und so dann eben zu einer frühzeitigen Versagen oder Bruch des Bauteils führen kann.
Mhm. Sie haben ein Verfahren zum Recycling von strahlenvernetzten Polyamiden entwickelt. Können Sie da ein bisschen darauf eingehen, was ist das für eins, wie sieht es aus und wer war auch an dem ganzen Projekt beteiligt?
Ja, wir haben ein Verfahren zum Recycling von Polyamiden, strahlenvernetzten Polyamiden entwickelt, wo es um das werkstoffliche Recycling von vernetzten Polyamid geht.
Also das bedeutet mechanisches Recycling, wenn ich es richtig verstehe. Das
bedeutet mechanisches Recycling. Das heißt, wir können Abfälle aus der Kunststoffproduktion, aus der Herstellung von Bauteilen, als aber auch zurückgehaltene Ware über ein mechanisches Verfahren, wo wir ein Mahlgut erzeugen und wieder über einen Kompondierprozess zu einem Rezyklat weiterverarbeiten, dem Wertstoffkreislauf zur Verfügung stellen. Ja, bei diesem Projekt waren mehrere Partner beteiligt. Wir als BGS stellen ja selber keine Produkte her. Wir sind auch kein Recyclingunternehmen. Wir haben auch nicht unbedingt die tiefe wissenschaftliche Expertise als Mittelständler, sodass wir hier mit mehreren Partnern an dem Thema gearbeitet haben. Zum einen von der Rohstoff- und Kompondierseite die Firma Nylon Polymers, zum anderen von der wissenschaftlichen Seite die TU Berlin und die Hochschule Aalen.
Wie der Herr Fischer schon erläutert hat, wir gehen auf das mechanische Recycling, da wir eben die Produkte nicht mehr klassisch wiederverwerten können, indem wir sie aufschmelzen oder stofflich lösen können aufgrund der Strahlenvernetzung. Deshalb das mechanische Recycling. Hierbei mahlen wir die Kunststoffe vor. Wir mahlen sie auf eine kleine Korngröße und dann später nochmal in feinere Korngrößen, je nach Verwendungszweck kann man die bis in den Mühbereich vermahlen und dann eben dem Produkt oder dem Compound dann als Mahlgut hinzufügen, indem wir dann eigentlich sozusagen von einem Partikelrecycling sprechen. Das wird sehr klassisch bei den Duroplasten auch schon verwendet, wo wir einfach klein gemahlenes Material als Füllstoff in Neuware einkompandieren, um eben einen gewissen Prozentsatz an Recyclingmaterial in Neuware einzubinden. Und das war eben die Hauptaufgabe, dass wir hier einen guten Ansatz finden, um ein funktionierendes Produkt später wieder herstellen zu können.
Sie haben gesagt, für Recycling von strahlenvernetzten Polyamiden, ist das einfach jetzt für jedes Polyamid anwendbar? Weil es gibt ja eine ganze Reihe von Varianten.
Also wir haben in diesem Projekt gestartet mit den für die Strahlenvernetzung am weitesten verbreiteten Polyamiden. Das ist das Polyamid 6 und das Polyamid 6,6, typischerweise auch als glasfaserverstärkte Materialien. Und das sind auch die beiden Polyamide, wo wir ganz klar den Fokus drauf gelegt haben. Aufgrund der Erkenntnisse, die wir aber in diesem Projekt auch gesammelt haben, können wir uns sehr gut vorstellen, dass dieses Verfahren auch für andere strahlenvernetzbare Polyamide gilt und möglicherweise auch gut einsetzbar ist für PBT, was ebenfalls ein Material ist, was für die Strahlenvernetzung sehr gut geeignet ist.
Mhm. Arbeiten Sie da dran, dass Sie mit anderen Polyamiden oder auch mit PBT das untersuchen? Weil Sie haben jetzt gesagt, Sie können sich's vorstellen, aber gibt es da weitere Forschungsaktivitäten in die Richtung?
Also das ist sicherlich geplant im Laufe der nachfolgenden Arbeiten. Wir schließen dieses Projekt in diesem Jahr ab und wir haben jetzt schon ins Auge gefasst, dass wir uns nochmal genauer anschauen, welche Werkstoffe liefern denn eigentlich tatsächlich auch genügend Potenzial im Hinblick auf die Menge und auch letztendlich einer möglichen Nachfrage aus der Wirtschaft, um solche Untersuchungen dann auch letztendlich zu rechtfertigen. Aber der Fokus ganz klar liegt im Moment auf PA6 und PA66, weil wir dort auch den größten Einsatz haben.
Dann würde ich nochmal zurück zum Mahlgut oder zum Recycling-Mahlgut kommen. Wie hoch ist der Anteil, den Sie da dazugeben können?
Genau, da hatten wir eben verschiedenste Versuchsreihen durchgeführt, um eben auch einmal die Grenzen der maximalen Mahlgutmenge ausloten zu können. Und hierbei konnten wir zum Teil im Labormaßstab dann 50% Mahlgut in Neuware einkompandieren. Die 50% aber dann oftmals in der Prozessführung oder in der späteren Weiterverarbeitung dann in der Spritzgussmaschine dann zu Problemen führten, wo wir dann eben gesehen haben, okay, wir sind schon an den Maschinen Begrenzung oder die Kapazität der Maschine von den Drücken und auch von den Temperaturen nicht mehr gut einhaltbar sind. Deshalb die maximalen Recycling-Mahlgut, wo wir im Projekt jetzt gesehen haben, bei maximal eigentlich 30 sagen, wo wir das Produkt noch gut verarbeiten können, ist aber auch entscheidend von der Korngröße, die wir eben von dem Mahlgut aufbereiten. Die ersten Tests waren eben nur ja mit grobem Mahlgut, wo wir 2 bis 3 Millimeter Mahlgut hinzugegeben haben, führt dann zu größeren Problemen bei dünnwandigen Bauteilen, da wir dann eigentlich die Korngröße oder das Mahlgut mit hohem Druck durch unseren Angusskanal durchdrücken. Und sobald wir die Korngröße eben auf 200-300 μ runter vermahlen, was wir in unserem Projekt bei der kleinsten feinen Mahlgut durchgeführt hatten, war das dann die Verarbeitung oftmals einfacher, dann in der Spritzgussmaschine, da die Drücke nicht mehr in der Anschlag der Maschine oder im maximalen Begrenzungsbereich der Maschine lagen. Also es kann man so sagen, zwischen 5% und 30%, je nachdem, was ich später in der Anwendung haben möchte, möchte ich viel Recycling in meinem Produkt haben oder gehe ich nur auf 5% bis 10% und bin eigentlich mit den Eigenschaften gleichbleibend oder auch leicht tendenziell besser.
Sie haben es jetzt nur mit Spritzgießen getestet, wenn ich es richtig verstanden habe. Sind auch andere Verarbeitungsmöglichkeiten möglich?
Wir haben es jetzt hauptsächlich bei Spritzgießen getestet, da eben die strahlend vernetzten Polyamide hauptsächlich im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Es gibt auch Extrusionsanwendungen, die hatten wir jetzt in dem Projekt nicht untersucht, da eben, wie gesagt, die Hauptmenge über Spritzgussverfahren verarbeitet werden. Aber sollten, gerade wenn es jetzt dickwandigere Bereiche sind, keine Probleme darstellen. Wenn wir jetzt von irgendwelchen Folien sprechen, dann führt natürlich die Korngröße wieder zu einer Problematik bei der Extrusion. Also wenn ich jetzt ein 2-3 mm Rohr damit herstelle, sollte das möglich sein, aber liegt natürlich am Produkt und am Werkzeug, wo ich das später verarbeite.
Das bedeutet, wie fein das Sie das malen, also die Korngröße, muss jeweils sich angeschaut werden, in welche Anwendungen es nachher wieder zum Einsatz kommen soll. Und je nachdem muss man dann die Korngröße abstimmen, oder? Verstehe ich das richtig? Oder würden Sie generell empfehlen, einfach die Korngröße möglichst gering oder möglichst klein zu machen?
Also wenn es geht, am besten so gering wie möglich, da wir dort eben auch Einflüsse in der Oberflächeneigenschaften und mechanischen Eigenschaften auch gesehen haben. Je nachdem, ob wir grobe Korngrößen oder feine Korngrößen zugeben. Und da würde ich empfehlen, am besten kleine Korngrößen zu verwenden, führt aber dazu, dass der Mahlprozess aufwendig ist. Wir müssen das Produkt dann eigentlich kryogen vermahlen, sprich mit Flüssigstickstoff vermahlen wir das Polyamid und können dabei eben dann 200-300 μ-Partikel herstellen. Und führt dann eben zu einem aufwendigeren Prozess, aber später dann wieder eigentlich zu besseren Eigenschaften.
Mhm. Können Sie ein bisschen darauf eingehen, wie sich die Zugabe und vielleicht auch die Höhe der Zugabe auf die mechanischen und auf die Verarbeitungseigenschaften noch auswirkt? Weil Sie haben zwar ein bisschen gesagt, das hängt auf die Korngröße an, die für die Verarbeitung wichtig ist, aber darüber hinaus, wie sieht es bei den mechanischen Eigenschaften aus?
Genau, also bei den mechanischen Eigenschaften konnten wir bis zu 30% Mahlgutanteil eigentlich kaum Verschlechterungen feststellen, wenn wir Material hinzugefügt haben. Bei 30% hatten wir maximal 5%, wo die mechanischen Eigenschaften runtergehen im spritztrockenen Zustand von den Polyamiden. Die Fachleute wissen, wir müssen Polyamide konditionieren, wenn wir die später im Einsatz verwenden. Und hierbei hatten wir eigentlich kaum Unterschiede in den mechanischen Eigenschaften gesehen. Wo wir eben dann Unterschiede gesehen haben in der Oberfläche, in den Oberflächeneigenschaften der Bauteile, umso gröber die Partikel waren, umso welligere oder schlechtere Oberflächenstrukturen hatten wir an den Bauteilen. Mhm. Je feiner das Malgut eingemahlen wurde, umso besser konnten wir diesen Effekt der Welligkeit wieder entfernen. Und auch eben in der Verarbeitung, wie ich es vorher schon erwähnte, ist eigentlich feines Malgut besser verarbeitbar auf späteren Verarbeitungsmaschinen, wie sprich Spritzguss. Denn die Viskosität steigt durch den Malgutanteil leicht an. Deshalb müssen wir eben sicherstellen, dass die Maschine noch die Spritzdrücke zur Verfügung stellen kann, oder wir können die Temperatur leicht eben noch anheben. Aber dann müssen wir beim Polyamid stark aufpassen, da wir eben nicht in die Zersetzungstemperatur bei der Verarbeitung kommen möchten, da das Verarbeitungsfenster eben so gering bei Polyamiden ist. Mhm. Aber da können wir durch geringe Anpassung der Temperaturen die Viskosität wieder senken und durch Prozessführung dann eigentlich die Bauteile wieder prozesssicher herstellen. Mhm.
Sie haben jetzt gesagt, Sie bringen das Malgut in Neuware ein, um das dann zu kompoundieren. Wäre es auch denkbar, dass man sozusagen das auch in recyceltes Polyamid einbringt? Haben Sie sowas auch untersucht, ob sich da reine Recycling-Compounds herstellen lassen?
Nee, das hatten wir jetzt hier nicht untersucht. Unser Hauptaugenmerk lag eben auf den strahlenvernetzten Polyamiden, dass wir eben dieses Produkt dann wieder erneut strahlend vernetzen können. Könnte man natürlich mit Recycle-Polyamid als Matrixwerkstoff auch noch andenken und in diesen wieder das Vernetzungsadditiv mit einkompandieren. Mhm. Dann hätten wir natürlich noch einen höheren Recycling-Effekt. Den könnte man eigentlich in weiteren Projekten noch sich näher anschauen.
Okay, wunderbar. Dann kriegt man gleich gute Ideen aus dem Kunststoffdialog. Sie haben auch gesagt, es ist eine weitere Strahlenvernetzung vorgesehen. Also man könnte auch diese Bauteile nachher nochmal strahlen vernetzen. Das haben Sie sich auch angeschaut?
Genau, das war eben der Hauptgrund, dass wir die Produkte nochmals strahlen vernetzen, da wir eben durch die Zugabe von dem Recyclingmaterial leichte Einbußen in den mechanischen Eigenschaften erhalten. Und durch die Strahlenvernetzung erhält man ja wieder eine Erhöhung der mechanischen Eigenschaften. Und das war eben dann auch der Hauptgedanke. Wir vernetzen das Produkt nochmals und können dann eben auf ein höheres Niveau die mechanischen Eigenschaften anheben. Und hier konnten wir eben auch sehen, dass wir dann die nochmals durch die Vernetzung 10-15% Steigerung der mechanischen Eigenschaften erhalten und somit dann auf einem höheren Niveau von unvernetzten Polyamiden liegen mit Recyclinganteil.
Die Vernetzung, findet die dann wie beim Virgin-Material statt oder mussten Sie das irgendwie anpassen?
Also den Vernetzungsprozess haben wir nicht anpassen müssen. Das heißt, wir können eigentlich genauso wie bei der Handhabung des unvernetzten, rein unvernetzten Virgin-Materials den Bestrahlungsschritt durchführen, wie mit den Produkten, die bereits einen vernetzten Rezyklatanteil enthalten. Und das hat uns auch sehr überrascht, müssen wir sagen. Denn damit haben wir von vornherein nicht unbedingt gerechnet. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass ein erneut vernetztes Material mit Rezyklatanteil ein Eigenschaftsspektrum aufweist, was mindestens ebenso gut ist, in Teilen, zum Teil sogar bei den mechanischen Kennwerten, über dem lag von den Eigenschaften, was ein reines Virgin-Material abgebildet hat. Also von daher gab es durchaus auch sehr überraschende Ergebnisse in diesem Projekt, die uns dann auch sehr zuversichtlich gestimmt haben, genau an den Stellen auch weiter zu arbeiten.
Aber können Sie sich das erklären, warum das jetzt besser ist?
Ja, da haben wir natürlich auch unsere Partner, die sich gerade mit der Morphologie und mit der Polymerstruktur tiefer auseinandersetzen, in Berlin mit eingebunden. Und genau diese Effekte werden im Moment dort noch untersucht. So ganz einfach ist es hier nicht eine Erklärung zu finden, aber es war schon sehr überraschend für uns. Und allein der Punkt, wenn wir es erreichen, dass wir durch den Einsatz von dem Rezyklat kein Downcycling und kein Downgrade erzeugen, sondern zumindest auf dem gleichen Niveau Bauteile generieren können, dann hätten wir schon viel gewonnen in diesem Projekt und würden eigentlich den Verarbeitern und den Kunststoffprodukteherstellern eine gute Perspektive geben, auch auf solche Rezyklate umzusteigen oder diese in Zukunft einzusetzen.
Aber sehen Sie da irgendwelche Probleme, da hinzukommen? Also gibt es bestimmte Grenzen Ihres Verfahrens, also wo man sagt, bis dahin funktioniert es und dann wird es doch auch schwierig, so gut das sich alles anhört im Moment?
Ja, also es gibt natürlich mehrere Themen, die man da betrachten muss. Zum einen haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie kommen Sie überhaupt an ausreichende Mengen an Rezyklat? Denn es ist allein schon per se so, dass strahlenvernetzte Werkstoffe oft eine sehr lange Lebensdauer haben. Und bis die in irgendeiner Form wieder einem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können, vergeht letztendlich einige Zeit. Und es ist auch oft sehr schwierig, genau diese wieder sortenrein einzusammeln, aufzubereiten, um dann ja für den Wiedereinsatz entsprechend aufzubereiten. Das andere sind natürlich auch technische Themen, die Sie betrachten müssen. Wir hatten, und Herr Grabmeier hat es sehr eindrucksvoll, glaube ich, geschildert, wir müssen da sehr genau hinschauen, für welche Anwendung soll es eingesetzt werden. Die Korngröße spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und je kleiner eigentlich das Mahlgut, das Sie einsetzen, umso weniger Probleme haben wir eigentlich mit der in der weiteren Verarbeitung. Und mit einer kleinen Korngröße erreichen Sie es eigentlich auf fast ähnlichem Niveau zu arbeiten, was zum Beispiel den Spritzgussprozess angeht, als mit reiner Neuware. Limitationen liegen oft in dem Bereich, wo Sie sagen, naja, Dünnwandtechnik könnte problematisch sein, ja, gerade wenn Sie Oberflächeneffekte dann noch mit berücksichtigen müssen. Aber ansonsten sind wir doch sehr zuversichtlich, was die Breite des Einsatzes von diesen Rezyklaten angeht.
Sie haben angesprochen, dass Sie sich angeschaut haben, die verfügbare Menge auch. Wie schaut es denn da aus? Also, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade wenn Sie das Thema Automobil angesprochen haben, ist es relativ schwierig, an das Material wieder ranzukommen, oder? Gibt es da auch Unterschiede bei den Polymeren zum Beispiel?
Ja, absolut. Also das ist in der Tat so. Im Moment gibt es noch keinen tatsächlichen Ansatz. Wir haben auch noch hier keinen Ansatz gefunden, weil wir es auch noch nicht mit an die Kunststoffverarbeiter, an die Zulieferindustrie in der Breite herangetragen haben, wo wir so einen Wertstoffkreislauf aufbauen könnten. Das heißt, das wäre jetzt in der Tat der nächste Schritt nach diesem Projekt, nachdem wir die technische Machbarkeit aufgezeigt haben. Wie könnten wir denn so einen Wertstoffkreislauf zusammen mit Rohstoffherstellern, mit Verarbeitern aufbauen?
Wenn das jetzt beispielsweise beim Polyamid nicht gelingt, vielleicht wäre ein anderer strahlenvernetzter Kunststoff möglich. Gibt es da Überlegungen oder können Sie sich das vorstellen, dass das auch bei einem anderen strahlenvernetzten Kunststoff funktioniert, Ihr Verfahren?
Wir können uns das sehr gut vorstellen, weil wir schon vor einigen Jahren uns mit dem Recycling von strahlenvernetzten Polyethylen beschäftigt haben, dass das eine mögliche Anwendung wäre. Auch hier verfolgen die Rohstoffhersteller sehr intensiv Ansätze des Recyclings, allerdings mehr in eine andere Richtung als das, was wir hier über den mechanischen Ansatz verfolgen. Aber wir könnten uns das sehr gut vorstellen, dass wir das analog zu dem Verfahren machen, wie wir es hier mit Polyamid angedacht haben.
Dann das Thema zum Beispiel Rohre haben Sie vorher angesprochen. Das wäre ja eine Sache, wo man sich vorstellen könnte, dass ein Kreislauf vielleicht umsetzbar ist, oder?
In der Tat, genau. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Und dadurch, dass wir mit sehr vielen Rohrherstellern zusammenarbeiten, sehe ich da durchaus auch Möglichkeiten, dort in die Umsetzung gehen zu können.
Mhm. Genau, da geht es ja um das Thema Rückverfolgbarkeit, was in vielen Branchen in aller Munde ist. Man spricht ja oft von einem digitalen Zwilling, dass man eigentlich ein bisschen nachverfolgen kann, wo wurde dieses Produkt eingesetzt. Und auch hier muss man dann Überlegungen machen, wie kann ich das nachverfolgen? Wurde das Produkt schon recycelt? Ist dort auch schon Recyclingware vielleicht drin? Und wie viele Durchläufe hat das Produkt vielleicht ja schon hinter sich? Also wie so ein, mit einem NFC-Chip irgendwo, wo dann eigentlich getrackt wird, wie ist eigentlich der Kreislauf. Ich denke, das wird auch die nächsten Jahre immer mehr kommen, dass wir irgendwo die Nachverfolgbarkeiten immer mehr aufzeichnen und auch ja mitführen müssen. Das ist ja in vielen Branchen eben schon State of the Art, dass wir eben die Rückverfolgbarkeit besser dokumentieren. Und auch hier müssen wir eben sicherstellen, dass wir eben wissen, okay, ist das jetzt ein PA6 oder ein PA66 Material, wo wir dort dann einmalen oder dann wiederverwerten. Und das ist eben, wie der Herr Fischer sagt, eigentlich die größte Herausforderung, dass wir da einen guten Stoffstrom dann erhalten.
Sie haben gerade das Thema Durchläufe angesprochen. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Haben Sie sich angeschaut, wie oft Sie das Ganze auch, wie viele Durchläufe das Material irgendwie durchmachen kann?
Wir hatten geplant, Kreisläufe bis zu 6-7-8-fach dann durchzuführen. Wir hatten 2-3 hatten wir uns dann mal angeschaut. Dort traten keine Probleme dann eigentlich auf. Mhm. Die höheren Durchläufe müsste man sich noch im Detail anschauen, aber aufgrund von der Mischungsregel, dass wir eigentlich immer mehr Material dann zuführen und reduzieren, dürfte sich eigentlich nach 3 oder 4 Durchläufen nicht mehr groß in den Eigenschaften was verändern, da das Produkt ja irgendwo fällt dann wieder aus der Lebensschiene heraus und hat jetzt in den Untersuchungen eigentlich keine Probleme bereitet.
Bisher wurde das Verfahren ja nur im Forschungsprojekt angewendet, untersucht. Gibt es schon konkrete nächste Steps, was Sie machen? Also wie geht es nicht nur für Sie beide weiter, sondern für das Verfahren?
Wir machen uns natürlich schon sehr viele Gedanken darüber, wie kommen wir denn jetzt tatsächlich da auch in einen kommerziellen Prozess rein? Denn nachdem wir jetzt über fast 3 Jahre sehr intensiv an den technischen Themen gearbeitet haben, die technische Machbarkeit aufgezeigt haben, geht es uns natürlich darum, auch solche Ergebnisse tatsächlich zu verwerten. Und ich glaube, eingangs hatten Sie schon gesagt, naja, wir müssen jetzt eigentlich diese Wertstoffkreisläufe aufbauen. Das heißt, wir müssen mit der verarbeitenden Industrie sprechen, wir müssen mit den Anwendern sprechen. Wir müssen uns überlegen, wie kommen eigentlich die Produkte wieder zurück, damit wir daraus ein hochwertiges Rezyklat herstellen können, das wir dann im Verarbeitungsprozess für neue Produkte, neue Komponenten wieder zuführen können. Und das soll jetzt nach dem Projekt passieren. Das ist eigentlich das Ziel, was wir jetzt im nächsten Jahr verfolgen, um so ein erstes recyceltes, strahlenvernetzbares Produkt auch möglicherweise im Markt aufzuzeigen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Wir als BGS sind ja kein Hersteller. Ne? Wir sind letztendlich der Dienstleister für die Bestrahlung von solchen Produkten. Aber was wir gerne machen und tun, das ist, wir unterstützen die Industrie dabei, Lösungen aufzuzeigen, die es eben möglich macht, auch in das Thema Nachhaltigkeit stärker reinzugehen. Denn ich glaube, ein Thema ist ganz wichtig, wenn wir über das Thema strahlenvernetzbare Werkstoffe sprechen. Auch hier müssen wir Wege aufzeigen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, insbesondere eben nicht nur eine möglichst lange Lebensdauer mit diesen Materialien zu erzielen, sondern auch Wege aufzeigen, was die Recyclingfähigkeit angeht. Und da stehen wir gerne eben als Partner zur Verfügung.
Und gab es da vielleicht schon konkrete Gespräche über tatsächlich geschlossene Kreisläufe, die Sie sagen dürfen?
Leider noch nicht, aber wir wären natürlich froh, wenn wir da entsprechenden Zuspruch bekommen würden. Und ja, jemand, der das jetzt auch mitbekommt, gerne auch auf uns zukommt.
Wunderbar, dann vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Ja, auch danke von meiner Seite aus.
Von meiner Seite natürlich auch. Vielen Dank, Herr Grabmeier. Vielen Dank, Herr Fischer. Und ich habe für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich noch unser kleines Goodie am Ende jeder Folge, die Zahl des Monats. Und das ist diesmal die 47. Denn 47% aller Kunststoffabfälle wurden im Jahr 2021 stofflich, das heißt überwiegend werkstofflich, verwertet. Damit stieg die Recyclingmenge erneut. Hierzu trug vor allem nach Angaben der BKV das zunehmende Recycling aus Postkonsumerabfällen, insbesondere im Bereich Verpackungen, bei. Bis zum nächsten Mal!
Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.